Ganz, ganz herzliche Grüße soll ich euch bringen von unserem Mitarbeiterteam dort in Cebu. Ich bin total dankbar, wenn Jesus Menschen begegnet, dann kommt Veränderung. Und darum geht es heute Morgen auch in der Predigt. Und ich habe so die vergangenen Wochen durch das Johannesevangelium durchgelesen. Und ich habe eines festgestellt oder ich habe mir so diese Frage gestellt. Sag mal, Harald, was ist eigentlich heute überhaupt anders wie damals zu der Zeit Jesu? Und ich stelle fest, es hat sich gar nicht so viel verändert, wie wir vielleicht denken. Damals gab es Krieg und Kampf und Streit und politische und religiöse Auseinandersetzungen. Und heute ist es ganz genauso. Viele erwarten bereits das Weltende damals in unmittelbarer Nähe. Und mir geht es manchmal heute so, dass ich sage, oh Herr Jesus, komm bald. Denn die Zustände, die wir sehen, wir hatten gestern den arabischen Gottesdienst und Farhan hat ein bisschen von dem berichtet, was im Moment im Norden Syriens passiert, wie Christen in Damaskus verfolgt werden. Und ich habe gedacht, unglaublich, menschlich unerträglich, was im Moment in dieser Welt passiert. Ja, und die Sorgen der Menschen heute, ich glaube, sie unterscheiden sich kaum oder nicht von den Sorgen, die die Menschen damals hatten. Es geht um Krankheit, es geht um Einsamkeit, um Schuld und um Verzweiflung. Menschen suchen nach Hoffnung und Menschen sind auf der Suche nach Identität und nach Lebenssinn. Und ich glaube, wenn ich so in die Geschichten des Evangeliums hineinschaue, dann sind das genau diese Dinge, Momente, in denen Jesus in das Leben von Menschen hineingekommen ist. Geschichten, die sich mitten eigentlich in deinem und in meinem Leben zutragen könnten. Es war die Welt, in die Jesus hineingeboren wurde und das ist die Welt, in der du und ich, in der wir heute leben. Und wenn immer Jesus in das Leben von Menschen hineingekommen ist, dann war es nicht so, dass einfach die Nöte von Menschen als gegeben hingenommen geworden wären, sondern er brachte Veränderung in das Leben von Menschen hinein. Mich hat es bewegt, wo ich jetzt in Cebu war und mit einigen unserer Kinder geredet habe, zu sehen, wie Jesus Veränderung, wie Jesus Perspektive, wie Jesus Glauben, Hoffnung, Zuversicht in das Leben von Menschen, von Kindern, die keine Hoffnung hatten, hineingebracht hat. Und wenn Jesus zu den 5000 gepredigt hat, so hat sich doch Jesus immer und immer wieder auf ein Leben konzentriert, auf die Begegnung mit einem nach dem anderen. Und die letzten zwei Wochen, wo ich so durch das Johannesevangelium durchgelesen habe, ist mir das so bewusst geworden. Eigentlich sind die Evangelien voll von Geschichten, wo Jesus einzelnen Menschen begegnet ist. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel nicht nur das große globale Bild der Heilsgeschichte zeigt und den Weg, wie wir zu Gott finden können, sondern dass es uns Menschen zeigt, wie Gott uns begegnet. Wie Hoffnung, Heilung, Perspektive und Würde in das Leben der Menschen damals kam und wie es in dein und mein Leben heute kommen kann. Jesus, er war sich für niemanden zu schade gewesen. Für ihn waren die Reichen so wichtig wie die Armen, die Alten so wichtig wie die Kinder, die Ausgestoßenen und die Bedeutsamen. Jesus hat mit ihnen allen geredet. Und immer, wenn Jesus Menschen begegnet ist, wenn er in ihre Welt gekommen ist, dann, ja, dann wurde ein Prozess der Erneuerung und der Veränderung in ihrem Leben angestoßen. Und ich möchte uns heute Morgen so einladen, einen Moment zu nehmen und mit mir durch das Johannesevangelium so durchzublättern und zu entdecken, wie die Begegnungen mit Jesus Menschen verändert haben, wenn sie es zulesen. Und ich bin bewusst oder ich bin davon überzeugt, dass dieser Jesus von damals genau der gleiche Jesus ist, heute in dein und mein Leben, in deine und meine Situation hinein. Und dass er sagt, ich möchte auch dir in deiner Lebenssituation in der gleichen Weise begegnen. mit Worten des ewigen Lebens beschenken. Ich möchte deinen Kopf heben, so wie ich es damals gemacht habe. Und ich möchte die Perspektive Gottes in dein Leben hineinsprechen, so wie ich es damals gemacht habe. Wenn wir in das erste Kapitel von Johannes hineinschauen, dann treffen wir Andreas, der mehr über Jesus hören wollte und herausfinden wollte. Und Jesus hat ihm diese Frage gestellt: Andreas, was suchst du? Und Andreas ist nicht allein. Er holt seinen Bruder, den Simon. Und wir haben vorhin die Geschichte gehört vom See Genezareth, wo dieser Simon beim diesem wundersamen Fischfang Jesus in einer erstaunlichen Weise, hier jetzt aus dem Lukas-Evangelium erzählt, erleben durfte. Und wir lesen in Johannes 1, Vers 42, dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus und Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden, das bedeutet Petrus oder der Fels. Wir kennen Simon als den, der aufbrausend ist, der wetterwendig ist, aber wisst ihr, Jesus sieht mehr als das, was vielleicht direkt vor unseren Augen sichtbar ist. Nein, er ist nicht blind, aber er kann in ihm den Fels sehen, auf den er später seine Gemeinde bauen würde. Er richtet Simon nicht aufgrund seiner Vergangenheit und den Dingen, die da vielleicht waren, sondern er sieht seine Zukunft. Er sieht das göttliche Potenzial, das in sein Leben hineingelegt ist. Er sieht die Berufung. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, genau wie bei Petrus, kann deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen. Gott sieht in dein Leben hinein Dinge, die du vielleicht nicht glauben kannst, die du vielleicht nicht sehen kannst. Aber er sagt, ergreif's, ich spreche es dir zu, ich habe was für dich. Ich möchte mit dir in dieser Generation einen Unterschied machen. Wir blättern weiter und stellen fest, wir treffen gleich Nikodemus. Nikodemus erinnert sich an die Leidenschaft, mit der Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieben hat. Das Haus meines Vaters ist doch kein Supermarkt, hat er aufgebracht, gerufen. Und kaum hat sich der Staub in den Straßen von diesem Spektakel gelegt, da holt schon der Klerus aus, um Hintergrundinformationen über Jesus zu holen. Nein, Jesus konnte die Gunst der Pharisäer nicht gewinnen. Aber vielleicht war es dieser Grund gewesen, warum Nikodemus lieber sein Gespräch mit Jesus in der Nacht geführt hat. Er war Pharisäer, er wollte nicht gesehen werden als einer, der vielleicht Sympathien für ihn hat. Und so macht er sich im Schutz der Nacht auf den Weg zu diesem einfachen Haus, vermute ich mal, in dem Jesus und seine Jünger genächtigt haben. Mit einem Satz hat Jesus die Philosophie von Nikodemus über den Haufen geworfen. Bisher hatte er gedacht, Leben, anständiges Leben, gib dein Bestes, streng dich an und dann wirst du schon Gott gefallen. Und wisst ihr, ich stelle fest, dieses Denken, es ist manchmal auch in unseren Köpfen. Aber Jesus sagt ihm in Johannes 3, Vers 3, dass eigener Verdienst niemals retten kann. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, sagt ihm Jesus. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus, was du brauchst, ist nicht mehr Information, du brauchst Transformation, du brauchst Veränderung. Eine Erneuerung deines Denkens, Weg vom Hamsterrad der Religion hin zu einem Weg der Gnade und der Liebe Gottes. Es sind wohl die bekanntesten Worte des Evangeliums im Johannes, die diesem Dialog entspringen, wo Jesus in Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sind nicht sicher, inwieweit Nikodemus diesen Schritt weg vom Gesetz hin zum Glauben gegangen ist. Aber wir treffen ihn wieder, den Nikodemus. Im siebten Kapitel verteidigt er Jesus und im 19. Kapitel, im 39. Vers, legt er den Körper des gekreuzigten Jesus mit Josef von Arimathäa ins Grab. Irgendetwas hat ihn berührt aus dieser Begegnung mit Jesus heraus. Ja, es ist diese Geschichte, die mit Gott beginnt und mit Leben endet. Es ist dieser Satz in der Bibel, der mein eigenes Leben radikal verändert hat und die Grundlage zu meinem persönlichen Glauben geworden ist. Er liebt, er gibt, ich empfange dieses Geschenk, ich darf glauben und ewig leben. Und vielleicht bist du jemand wie Nikodemus, der sagt, Mensch, wie lange bin ich schon unterwegs? Ich weiß alles, das christliche Jargon, und ich kenne mich aus in dem, wie man sich in der Gemeinde benehmen muss. Aber ich habe es noch nie ergriffen, diese Gnade. Ich bin vielleicht unterwegs in dem, dass ich glaube, ein anständiges Leben könnte mich retten. Und es ist nicht sündhaft, ein anständiges Leben zu führen, versteht mich richtig. Aber nicht aus meiner Kraft und aus meiner Kraftanstrengung heraus, um Gott zu gefallen, sondern ich erlebe seine Gnade und sie verändert mich. Jesus möchte dir, wie Nikodemus, sagen, komm heraus aus deinen Gesetzlichkeiten. Ich möchte dir mit meiner Liebe und mit meiner Gnade begegnen. Nach dem dritten Kapitel, wir blättern weiter ins Kapitel 4 und bereits auf den nächsten Seiten treffen wir eben in diesem vierten Kapitel, wie Jesus sich zwischen den Gegensätzen bewegt. In Johannes 3 mit Nikodemus, der jüdisch-geistlichen Elite angehörend, höchster oder einer der höchsten Richter im Land gewesen und jetzt eine samaritische Frau. Jesus überspringt alle kulturellen No-Gos, könnte man sagen, indem er sie anspricht. Denn Juden und Samariter sprachen nicht miteinander. So wie vielleicht heute Araber und Juden nicht miteinander sprechen oder Menschen aus dem Kosovo und die Serben nicht miteinander sprechen. Aber sind nicht wir alle in der Gefahr, dass wir Menschen mit Vorurteilen begegnen? Dass wir übereinander, aber nicht miteinander reden. Und Jesus kommt in die Ablehnung dieser Frau hinein. Er lässt sich nicht von der gesellschaftlichen Meinung irgendwie einfach so verhindern. Er sieht hinter ihren Scham die Not, die hinter ihrem zweifelhaften Leben steht. Und er verurteilt sie nicht. Nein, er richtet sie nicht. Er bietet ihr Wasser an, das ihren Lebensdurst stillen wird. Diese Frau kam an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen, und sie fand eine Quelle, die ihr Leben verändert hat. Ihr Leben, ja, es wurde grundlegend verändert durch diese eine Begegnung mit Jesus. Der Status quo, er ist für Jesus so nebensächlich. Jesus, er begegnet Menschen in den gegensätzlichsten Lebenssituationen. Er lässt sich nicht blenden von dem Einfluss eines Nikodemus, einer der obersten Richter des Landes, und auch nicht von der Ausgrenzung einer Sünderin. Er bietet ihnen beiden ewiges Leben an. Und ist es nicht interessant? Nikodemus kam bei Nacht, die Samariterin in der Mittagshitze. Nikodemus war ein Richter, der Ausdruck von Gerechtigkeit und vielleicht sogar Moralapostel. Sie war eine Frau, die im Ehebruch lebte. Wir wissen nicht, wie Nikodemus schlussendlich auf das Gespräch reagiert hat. Diese Frau, sie rannte zurück in ihr Dorf und erzählte allen von Jesus, der ihr ihre Vergangenheit offenlegte. Sie wurde umgehend zu einem erstaunlichen Evangelisten für ihr eigenes Dorf, für ihre Leute. Sie kann die Veränderung, die in ihr Leben hineingekommen ist, nicht für sich behalten. Und sie erzählt von ihrer Begegnung mit Jesus, damit ihre Leute diesem Jesus begegnen können. Für mich ist es total cool, dass das Gespräch mit einer Ausgestoßenen in allen vier Evangelien der längste aufgezeichnete Dialog ist, den Jesus mit jemandem geführt hat. Jesus nimmt sich Zeit. Er kommt in ihre Schuld und in ihre Scham. Er richtet eine abgelehnte, zerbrochene Frau wieder auf. Und diese Geschichte zeigt mir so viel über das Herz Gottes hin zu dir, zu mir, zu uns Menschen. Kennst du es vielleicht, dieses Gefühl, abgestempelt zu sein, schwarzes Schaf zu sein, ungewollt? Jesus sagt dir heute Morgen, nicht bei mir. Bei mir hat dein Leben Bedeutung. Lass dich beschenken von mir. Ich komme hinein in deine Lebenssituation. Ich bin es, der dich wieder aufrichtet, der dich wiederherstellt, der nicht verurteilt, sondern der dich beschenkt. Wir blättern weiter ins nächste Kapitel in Johannes 5 und dort treffen wir ihn, den namenlosen Menschen, 38 Jahre gelähmt, hoffnungslos und vereinsamt. Das ist wahrscheinlich die Kurzbeschreibung für diesen Mann am Teich Bethesda. Kein Krankenhaus nach heutigem Standard, wie wir es vielleicht von Nagold oder sonst woher kennen würden. Nein, ein Ort der Krankheit und Hoffnungslosigkeit. Und Johannes 5, die Verse 3 und 4, sie beschreiben diesen Ort am Teich Bethesda folgendermaßen. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Wisst ihr, was mich an dieser Geschichte so bewegt ist, Jesus scheut sich nicht vor notvollen Orten. Er sieht den Einzelnen in dieser Situation. Jesus fragt nach, willst du geheilt werden? Logisch könnten wir meinen, die Antwort ist doch klar. Aber diese Antwort, die dieser Gelähmte nach 38 Jahren da gibt, offenbart so viel über die Einsamkeit und über die Hoffnungslosigkeit von diesem Mann. Der Kranke antwortete ihm, so lesen wir es in Johannes 5, Vers 7, ich habe keinen Menschen, der mich an den Deich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Was ist es bei dir? Vielleicht ist es die Hoffnung auf einen neuen Arbeitsplatz. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach einem Partner fürs Leben. Dinge in deinem Leben, in denen du drin steckst, aber nicht wirklich rauskommst. Dinge, wo du am Resignieren bist und sagst, jetzt warte ich schon so lange, da passiert doch eh nichts. Sieht deine letzte Hoffnung auch so trostlos aus wie die von diesem Gelähmten? Hast du dich abgefunden mit der Situation, dass sich vielleicht sowieso nichts mehr ändern wird? Hast du vielleicht aufgegeben? 38 Jahre lang lag dieser Mann schon krank und wartete und wartete und wartete und nichts war geschehen, keine Hoffnung, keine Perspektive, wie auch. Und dann kommt Jesus und spricht ihn an. Willst du gesund werden? Wollen wir es wirklich? Oder bleiben wir an dem hängen, was uns fehlt? Oder wo das Leben es vielleicht nicht gut mit dir gemeint hat in der einen oder anderen Lebenssituation? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, lad ihn ein, diesen Jesus, in deine Elendsorte. Und sage ihm, dass du gesund werden willst. Er hört dich, er nimmt dich ernst. Er kommt hinein in deine Lebenssituationen, die vielleicht kein anderer kennt. Er hat Perspektive für dein Heute und für dein Morgen. Und wir blättern weiter und wir kommen zu Johannes 8. Ein paar Geschichten muss ich überspringen, sonst sind wir beim Mittagessen noch hier. Und wir treffen eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. So oft ich diese Geschichte lese, wundere ich mich, wie das denn geht, dass man auf frischer Tat nur eine Frau beim Ehebruch ertappt. Da ist kein Mann. Man schleift sie auf den Dorfplatz. Sie hat keinen Namen, sie hat keine Stimme, öffentlich bloßgestellt, wertlos und abgestempelt. Nein, es ging eigentlich auch gar nicht so primär um diese Frau, die man vor Jesus stellen wollte, sondern es ging um eine Falle, die man Jesus stellen wollte. Man wusste, egal wie er sich entscheidet, man könnte ihn dafür angreifen. Sagt er, bringt sie um. Er ist weder Freund der Sünder, und er ist ganz genauso wie die Pharisäer. Und der Weg der Gnade und Vergebung wird für nicht mehr real gehalten. Man wird ihm keinen Glauben mehr schenken. Sagt er, nein, lass sie am Leben und verschont sie. Er würde das mosaische Gesetz in Frage stellen und er würde eindeutig zum Irrlehrer werden. Und so versuchen die Pharisäer, ihm zum Spielball zu machen. Aber Jesus macht sich nicht zum Spielball der Pharisäer. Nein, er schreibt einfach mit dem Finger in den Sand. Er sieht tiefer, er zeigt den Anklägern, wie scheinheilig es ist, mit Fingern auf andere Menschen zu zeigen. Und er zeigt uns auch heute noch, was Gnade und Vergebung ist, indem er uns unsere eigene Bedürftigkeit nach Vergebung vor Augen malt. Und so lässt einer nach dem anderen, wir kennen wahrscheinlich diese Geschichte, seinen Stein fallen und geht. Und am Ende sind Jesus und diese Ehebrecherin alleine. Und in kurzen und befreienden Worten zeigt er ihr diesen Weg in die Freiheit. Johannes 8, die Verse 10 und 11. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Du darfst wissen, egal wie tief der Abgrund der Dinge ist, die vielleicht in deinem Leben sich aufgetan haben, ich vergebe dir. Ich ermutige dich, verändertes Leben zu leben. Ich verändere dich, nicht in alten, eingefahrenen Wegen unterwegs zu bleiben, sondern den Sprung in das Neue zu schaffen. Jesus richtet nicht, er vergibt. Und dann blättern wir weiter in Johannes 9 und wir finden einen Mann, der blind geboren wurde, verdammt zum Betteln, abhängig von den Almosen der anderen, Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit im wahrsten Sinne des Wortes, der ständige Begleiter. Nein, dieser Mann konnte Jesus nicht sehen, aber Jesus sah ihn. Auch die Jünger sahen diesen Mann. Aber für sie hat sich nur eine Frage gestellt. Wer hat gesündigt, der oder seine Eltern? Die eigentliche Not des Menschen hat die Jünger gar nicht so berührt. Sie sahen die Sünde, aber Jesus sah den Menschen. Wir lesen, wie er diesem Mann Heilung schenkte und ihn aus seiner Dunkel- und Hoffnungslosigkeit herausgeholt hat. Und ich weiß nicht, was dein Leben dunkel macht, was dir die Hoffnung geraubt hat, aber ich will dir sagen, Jesus sieht hinein in dein Unglück, in deine Not, in deine Unmöglich. Und von diesem blinden Mann lesen wir in Johannes 9, Vers 38, er aber sprach, Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Die Tatsache, dass er sehend wurde, die Tatsache, dass Licht in sein Leben hineinkam, hat auch Ewigkeit in sein Leben hineingebracht. Wir blättern weiter in Johannes 11 und wir treffen auf zwei Schwestern, die trauerten um ihren Bruder. Und in Johannes 11, Vers 35 gibt es uns wieder so einen Blick frei hinein in das Herz Gottes, diese Geschichte, wo Lazarus gestorben war. Und es ist wahrscheinlich einer der kürzesten Verse in Vers 35, zwei Worte. Wir lesen dort, Jesus weinte. Gott, der sich mit unserer Not identifiziert, die menschliche Seite Gottes. Deine Trauer ist seine Trauer, dein Schmerz, es ist sein Schmerz. Und ich bin so dankbar, dass dieser Satz mir zeigt, Gott ist nicht abgehoben. Er schwebt nicht irgendwo über unseren notvollen Lebenssituationen. Nein, er kommt mitten hinein und er ist auch dort an deiner und meiner Seite. Aber diese Geschichte, sie zeigt mir auch diese göttliche Seite von Jesus, der dem Tod die Macht genommen hat, und auch heute ruft er uns auf, aus unseren Gräbern zu kommen. Hoffnungen, die vielleicht gestorben sind. Glaube, der müde geworden ist. Leidenschaft, die verloren ging. Er macht den Unterschied und er spricht in deine und meine Lebenssituation neues Leben hinein. Lass dich ermutigen, herauszukommen aus den Gräbern, wo bei dir die Hoffnung gestorben ist. Wir blättern weiter hinein ins 18. Kapitel und dort treffen wir Jesus, wie er auf Pilatus trifft. Wir lesen ein Gespräch über die Königsherrschaft Jesu und davon, dass sein Reich ein ewiges Reich ist. Und in dramatischer Weise wird uns in dieser Geschichte vor Augen gemalt, wie Pilatus sich entscheiden musste zwischen Gottesfurcht und Menschenfurcht. Ein Mann, der gegen seine Überzeugung und besseres Wissen handelt, aus Angst vor den Menschen. In Johannes 19, Vers 8 lesen wir, als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er kauft sich Popularität im Handel gegen besseres Wissen. Pilatus ging den Weg der Angst und verurteilte Jesus. Lass dich heute Morgen ermutigen, herauszutreten, wo dein Herz in Menschenfurcht gefangen ist. Und das Gute und das Göttliche, das er für dich hat und dein Leben hat, für dich ganz persönlich zu ergreifen. Wir blättern weiter ins nächste, nein, übernächste Kapitel in Johannes 20. Dort lesen wir die Geschichte von dem Thomas. Thomas, wir sind so schnell dabei, im Namen verteilen, und deshalb nennen wir ihn gleich mit Zunamen Thomas Zweifler. So kennen wir ihn doch alle. Ich meine, ich kann das verstehen, dass diese Geschichte, die die Jünger ihm erzählt hatten, ihm, der doch nicht dabei war, dass diese Geschichte nicht in seinen Kopf hineingepasst hat. Zweifel, ist es nicht Teil von jedem Glaubensleben? Sei doch mal ganz ehrlich zu dir selbst. Gibt es da und gab es da nicht Momente, in denen Zweifel, vielleicht nicht grundsätzlich an Gott, aber an der Güte Gottes, an der Liebe Gottes, an der Fürsorge Gottes, daran, dass Gott sich um dich kümmert, dass Zweifel Gegenstand deines Lebens waren? Und ich muss sagen, auch in meinem ganz persönlichen Glaubensleben und meiner Erfahrung ist ein starker Glaube oft durch die Tür des Zweifels eingezogen. Was ich in dieser Geschichte so genial finde, ist, dass Jesus Thomas nicht für seinen Unglauben verurteilt. Er nimmt ihn ernst. Er achtet darauf, dass Thomas da ist, wenn er das nächste Mal die Jünger besuchen würde. Thomas, wie kannst du nur zweifeln? Nein, er lädt ihn ein und er sagt, Thomas, leg deine Finger in meine Hand und in meine Seite. Und wir wissen, dass diese Begegnung mit Jesus das Leben von Thomas verändert hat. Die Kirchengeschichte, sie sagt uns, dass Thomas der Erste war, der das Evangelium nach Indien getragen hat. Vielleicht hast du auf deinem Weg mit Gott mehr Fragezeichen als Antworten. Bitte ihn um eine Thomas-Erfahrung mit ihm. Denn es sind diese unsere persönlichen Gottesbegegnungen, die unseren Glauben mit Leben und Leidenschaft wieder neu erfüllen können. Schlussendlich blättern wir ins letzte Kapitel dieses Evangeliums von Johannes, ins Kapitel 21, und wir finden einige der Jünger enttäuscht, ernüchtert, Erwartungen nicht erfüllt. Sie waren zurückgegangen zu dem, was sie kannten, Fische fangen. Aber selbst das schien nicht einmal mehr zu klappen. Eine ganze Nacht geschuftet und nichts im Netz. Und völlig unerwartet überschlagen sich die Ereignisse. Sie erleben dieses Fischwunder. Ein anderes wie das, von dem Hans uns am Anfang erzählt hat. Und ich finde es so spannend, wie Jesus erinnert. Erinnern wir uns an diese Geschichte von Hans. Das war am Anfang von Petrus mit Jesus. Und jetzt wieder ein Fischwunder am Ende von Petrus mit Jesus. Und es ist plötzlich klar, das ist der auferstandene Herr. Am Strand brennt ein Kohlenfeuer. Und schon wie beim letzten Abendmahl ist er, der auferstandene Herr, in diesem Fall der Gastgeber. Sie sind eingeladen. Für Petrus, ich glaube, ist es eine schmerzhafte Erinnerung an ein anderes Kohlenfeuer, eine Erinnerung an sein Versagen, an sein Verneinen zu Jesus hin. Dreimal behauptet er, Jesus nicht einmal zu kennen. Und dann kräht der Hahn. Und jetzt an diesem Kohlenfeuer, ich bin sicher, es war nicht so einfach für ihn. Die Erinnerung kommt zurück, da ist Scham, da sind Schuldgefühle, da ist Anspannung. Wie wird wohl Jesus mir jetzt in dieser Situation begegnen? Und ich finde es wieder so genial. Jesus begegnet ihm beim Frühstück, so persönlich. Keine Anklage, keine Verdammnis, kein Vorwurf. Aber dreimal diese Frage, sag Petrus, liebst du mich? Jesus heilt, Jesus vergibt, er stellt wieder her, er beruft ihn sogar wieder ganz neu. Und so wie Jesus Simon begegnet ist und seinen Prozess der Erneuerung und der Veränderung trotz allem Versagen gesehen hat, so wie Jesus nicht die Perfektion, sondern die Liebe dieses Mannes gesucht hat und ihm diese Frage stellte, hast du mich lieb, Petrus? Genau so sieht er deine und meine Schattenseiten und sucht wieder und wieder deine Liebe und heilt und vergibt und stellt auch bei dir und bei mir wieder her. Und weißt du, als ich so durch manche dieser Geschichten für mich so ganz persönlich hindurchgelesen habe, so konnte ich mich selber darin wiederfinden. Und der Jesus von damals, er ist der Jesus von heute. Und wenn er dir und mir begegnet, dann, weil er wiederherstellen will, was verloren gegangen ist. Und die letzten Worte von Johannes 20, sie sind für dich und für mich geschrieben. Diese aber, also diese Geschichten, diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt. Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, Vers 31. Diese Geschichten, sie sind aufgeschrieben, damit du und ich eine vitale, persönliche Beziehung mit Jesus leben können. Damit wir aus einer Situation, die vielleicht voller Hoffnungskiller in deinem und meinem Leben sein will, herausfinden können, denn Glaube will gelebt sein. Lass dich einladen, Raum zu schaffen für diese Begegnungen mit Jesus in deinen Tagen. Erwarte persönliche Momente mit ihm in deinen Lebenssituationen. Und wenn du vielleicht in einer dieser Jesus-Begegnungen, dieser Predigt berührt wurdest und weißt, du sollst an dieser Stelle in deinem Leben Schritte gehen, dann triff einen Entschluss heute Morgen. Geh vielleicht auf jemanden zu und sag, kannst du mit mir beten? Ich möchte hier einen Schritt in dieser Geschichte, in meinem Leben weitergehen. Und dann, ja, dann bewegt mich noch ein letzter Gedanke. Und das ist, dass wir als Jünger Jesu gerufen sind, die Werke zu tun, die er getan hat. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, dieses und Größeres werdet ihr tun, als ich getan habe. Ich glaube dann, ja, dann sind wir eingeladen, Menschen wichtig zu nehmen. Dann sind wir gerufen, das zu tun, was er getan hat. Und lass dich einladen, vielleicht in die nächsten Wochen hinein, Menschen in deinem Umfeld zur Priorität zu machen. Ihnen ohne Vorurteile zu begegnen, sie wertzuschätzen für das, wer sie sind. Vielleicht sie mitzunehmen zum Alpha-Kurs und zu sagen, ich wünsche mir, dass mein Nachbar, mein Arbeitskollege, wer auch immer, diesem Jesus begegnet, der Leben verändert. So, wie er es auch in deinem und meinem Leben tut. Gott segne uns, Menschen zu sein, die Jesus begegnen. Amen.